Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
False Flag war schon immer eine Spezialität der politischen Rechten.
Wie Nazis, die sich als Linke verkleiden, um dann Massenmörder zu unterstützen.
In den 80ern waren in der schon fast etablierten Punkkultur ebenfalls problematisch die Trittbrettfahrer, knallhart von den Dead Kennedys auf den Punkt gebracht.
Weniger auf den Punkt bringen es die meisten deutschen Medien. Denn wie kann der 7. Oktober 2023 in Israel eskaliert werden?
Wie es fast ausschließlich zu hören ist.
Alles, was folgt, kann, so schlimm es teils werden wird, nie so grausam sein. Eine Eskalation wäre natürlich unvorstellbar.
Triggerwarnung.
Alle PalästinenserInnen auf Scheiterhaufen zu verbrennen.
Oder die Haut bei lebendigem Leib abziehen, wie es zum Beispiel in Tibet vor den Chinesen üblich war. Oder ähnlich Absurdes.
Was den meisten arabischen Staatschefs nicht nur egal, sondern willkommen wäre. Problem gelöst, weiße Wäsche behalten.
Übrigens werden zur Verfolgung selbst von Dieben von der deutschen Polizei auch mal Unfalltote hingenommen bzw. provoziert.
Das ist keine Eskalation, beziehungsweise mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Hauptsache es knallt.
Bumsti.
Zitat aus Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus über die gewinnversprechende Kriegstreiberei der meisten JournalistInnen.
Free Palestine from Hamas.
Und wieder geht's los wie im Libanon-Krieg.
Präsentiert werden jetzt nur palästinensische Opfer. Das brutale Massaker scheint verdrängt.
Damals, in 20 untersuchten deutschen Zeitungen, gab es ein israelisches Opferfoto, sonst nur Militär mit schwerem Gerät. Dagegen nur 2 Fotos von Hisbollah-Angreifern. Der Rest anrührende Opferfotos.
Dagegen versuchen wir, den aktuellen Konflikt um die drohende Vernichtung Israels 80 Jahre nach dem Holocaust zu verstehen. Zu verstehen, was die Ursachen sein könnten für Antisemitismus, für Terrorrechtfertigung, für Unmenschlichkeit.
Newsflash aktuell.
Nach Auffassung von WissenschaftlerInnen sollte die Weltgesundheitsorganisation die Klima- und Naturkrise zum Gesundheitsnotstand erklären. Mehr als 200 Fachjournale erklärten gleichzeitig, es sei ein gefährlicher Fehler, die Klima- und die Naturkrise separat zu betrachten. Die Klimakrise und der Verlust der biologischen Vielfalt schädigten beide die menschliche Gesundheit. Und sie seien miteinander verknüpft. Mindestens 2.356 Menschen sind seit Anfang des Jahres bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben oder werden vermisst. Das sind fast so viele Fälle wie 2022. Die Europäische Union hat das Recht auf Asyl in ihrer Grundrechtecharta verankert. Die EU will konsequenter gegen Vergewaltigung vorgehen, um Millionen Frauen in Europa besser zu schützen. FDP-Justizminister Marco Buschmann will die dringende Reform blockieren. In 14 EU-Ländern, darunter Frankreich und Polen, gilt bislang, dass ein verbales Nein zum Sex nicht für eine Strafverfolgung ausreicht.
National nicht egal.
Sie schützen Juden in diesem Land selektiv.
Schriftstellerin Deborah Feldmann im ZDF.
Herr Habeck, Sie sagen, Sie sind für den Schutz jüdisches Leben in diesem Land. Ich möchte Ihnen sagen, jüdisches Leben in diesem Land ist sehr vielfältig. Die meisten Juden gehen nicht in eine Synagoge, aber die Synagogen, teilweise auch leere Synagogen, haben immer Polizisten davor.
Sie sei in einem koscheren Restaurant gewesen, wo früher Säkulare mit religiösen Juden und Arabern zusammengesessen hätten.
Wo Linken mit Konservativen zusammensaßen. Es war immer schwierig, in diesem Restaurant einen Tisch zu kriegen. Ich bin da vor 2 Tagen erschienen. Es war leer. Ich habe gefragt, warum ist es plötzlich leer bei euch? Und sie haben gesagt, die Menschen haben Angst, zu uns zu kommen.
Sie habe gefragt, bekommt ihr denn keine Hilfe von der Politik, von der Polizei?
Wo ist die Sicherheit, die versprochen wird? Nein, wir bekommen keine Hilfe. Wir haben uns an die Politik und an die Polizei gewendet. Niemand will uns helfen. Wir sind eben keine Synagoge. Das jüdische Leben in diesem Land findet nicht in den leeren Synagogen statt. Das jüdische Leben findet in diesem Land statt, wie alle anderen Arten von Leben stattfinden.
Es sei ein banaler Alltag, in dem die Menschen sich in ihren Einrichtungen alleine gelassen fühlten.
Und sie fühlen sich gespalten. Ich bin entsetzt darüber, wie Juden im Prinzip hier nur als Juden gelten können, wenn sie das rechtskonservative Vorhaben der israelischen Regierung darstellen.
Sie sei entsetzt, wie JüdInnen behandelt werden dürften.
Der deutsche Kulturbetrieb, so Journalist Giovanni Lorenzo, habe sehr schnell auf den russischen Überfall reagiert, völlig zu Recht. Völlig zu Recht auf die Unterdrückung afghanischer Frauen.
Hier ist bei sehr vielen latent oder auch ganz offen, dass sofort dieses Ja-Aber. Ja-Aber, das kann man Kontextualisierung nennen. Ich fand es an vielen Orten unpassend, wobei man sagen muss, es ist keine deutsche Spezialität.
In einer italienischen Diskussionsrunde habe es nur das Aber gegeben.
Und gerade kam die Nachricht heute, dass in Lucca, das ist eine Stadt in der Toskana, ein Comic-Festival stattfindet. Und hat vor Monaten, lange bevor dieser Konflikt von irgendjemand vorhergesehen wurde, der israelische Botschafter in Rom die Schirmherrschaft übernommen.
Und wichtige Zeichner und ihre Verbände fingen an, das Festival zu boykottieren.
Also diese Kälte, auch schauen Sie sich an, es führt vielleicht zu weit, was an amerikanischen Elite-Universitäten zu beobachten ist.
Das ist wirklich kalt.
Dabei sei das ein Angriff gewesen, um bewusst und gewollt Zivilisten zu töten.
Und zwar ausschließlich und nur, weil es sich um Israelis und um Juden handelt. Das ist auch das Erschreckende, dass Juden, wie Deborah Feldmann gerade ausgeführt hat, hier beschützt werden müssen oder eben nicht beschützt werden. Der einzige Grund ist, weil sie Juden sind.
Muslimische Verbände müssten eben nicht geschützt werden, was natürlich keine Aufforderung sei. Er müsse leider seinem Pessimismus Ausdruck verleihen.
Dass irgendeine Konzession an die radikalen Kräfte wie Hamas, Hezbollah oder Dschihad, dass die irgendeine Verbesserung bringen würden für die Situation im Nahen Osten.
Es sei immer wieder die Frage, Ursache und Wirkung. Er sei persönlich für die Zwei-Staaten-Lösung.
Wie kommen wir zu einer Zwei-Staaten-Lösung? Wenn die eine Seite sagt, genau, der Staat Israel darf aber nicht existieren. Ich meine, das heißt, einem Land der Gefahr aussetzen seiner eigenen Auslöschung. Und das hier so zu verhandeln in Deutschland, finde ich schwierig.
Die UN-Resolution sei, so Politologin Florence Gaub, im Prinzip gut, weil sie gegen Gewalt aufrufe. Aber
Israel und seine Alliierten hätten sich natürlich gewünscht, dass explizit die Hamas darin verurteilt wird. Und wenn man sich überlegt, dass die UN den Islamischen Staat problemlos verurteilen konnten, aber Hamas nicht.
Das sei eben die erwähnte Kälte gegenüber den Terroropfern, ergänzt Moderator Lanz.
Wirtschaftsminister Habeck stellt klar:
In der ganzen Stunde haben wir und richtigerweise nicht ein einziges Mal die Forderung gehört, die Hamas muss zivile Opfer meiden. Das ist eine völlig unsinnige Formulierung, weil das Ziel der Hamas ist, zivile Opfer zu produzieren. Ja.
Israel müsse sich natürlich zwingen, nach allen Standards, die auch in dieser fürchterlichen Situation des Terrorangriffs gelten, zivile Opfer zu vermeiden.
Trotzdem, und das meine ich mit dem Unterschied zwischen Kontextualisierung und Relativierung, ist das, was wir dort gesehen haben, das ist ja sozusagen die wieder Tat gewordene Ausprägung von Antisemitismus, das Vernichten von jüdischem Leben, weil es jüdisches Leben ist.
Habeck, heute sehr konzentriert, ganz ohne schiefe Sprachbilder, ergänzt:
Es war kein Angriff auf politische Repräsentanten oder auf die Militärstation. Da sind auch viele Soldaten gefallen und entführt worden. Aber vor allem ging es darum, einfach Menschen hinzuschlachten. Und das ist schon, so schlimm es ist, da unterscheiden zu müssen, ein Unterschied auf der politischen Ebene.
Es sei natürlich toll zu sagen, ich bin dafür, dass alle Menschen sich vertragen und am besten lieben.
Natürlich ist die Forderung richtig, es muss Frieden für die Ukraine geben. Die Waffen sollen schweigen, Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Aber das zu richten an die Unterstützer der Ukraine, ohne Putin klar zu benennen, der diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, ist inakzeptabel.
Und die UN-Nahost-Resolution benenne das politische Problem nicht beim Namen.
Iran-Expertin Gilda Sahebi weist beim auch nicht ganz antisemitismusfreien Markus Lanz auf leider typisch deutsche Vorschläge zum Problem hin.
Abschieben. Das kann nicht eine ernsthafte Lösung sein für dieses Problem.
Frage Lanz, was war rassistisch?
Antwort Sahebi, die Haltung, die gehören nicht dazu. Wir können sie abschieben.
Die gehören genauso dazu. Das ist unser Problem. Das ist kein importierter Antisemitismus. Das ist unser Antisemitismus, weil diese Menschen sind in Deutschland. Und zu suggerieren, dass diese Menschen nicht zu Deutschland gehören, weil sie eine andere Ethnie haben, das ist rassistisch. Und es fördert die Spaltung.
Dazu käme das Problem im Täterland.
Und das ist wiederum gefährlich für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das sichert sie nicht. Wenn je größer die Polarisierung wird, desto mehr sind auch Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährdet.
Das Publizist Michael Wolfsohn benennt Ursachen.
Zum einen den hausgemachten, alten und neuen rechtsextremistischen Antisemitismus, sowohl diskriminatorisch als Stichwort Halle liquidatorisch. Dann haben wir den islamistischen Antisemitismus, der zum Teil eben importiert worden ist, aber es ist ja schon die dritte Generation.
Und das Ignorieren historischer Zusammenhänge, in dem gesagt werde.
Das war nur Deutschland, das war aber auch im Nahen Osten. Der Großmufti von Jerusalem hat mit Adolf Hitler zusammengearbeitet. Die irakische Nationalbewegung hat mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten zusammengearbeitet. Die ägyptische Nationalbewegung im Zweiten Weltkrieg.
Das hieße natürlich nicht.
Ihr Muslime seid genauso schlimm wie wir Deutschen, sondern wir haben ein gemeinsames Problem. Lasst uns gemeinsam darüber sprechen.
Zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, der für seine Macho-Partei erstaunlich hellsichtige FDP-Vize Johannes Vogel.
Wenn jemand durch eine antisemitische Straftat in der Vergangenheit aufgefallen ist, deswegen müssen die auch alle aufgenommen werden, dazu gehören schwere Straftaten, aber auch antisemitische Beleidigungen zum Beispiel, dass wenn das aktenkundig ist, wenn jemand nachweislich von einem Gericht verurteilt wurde, dass der Einbürgerung entgegensteht.
Gilda Sahebi, Journalistin des Jahres 2022, weist auf die nötige Bekämpfung des Übels an der Wurzel hin, an den Schulen.
Bei der Lehrerausbildung muss es drin sein, wie kann man in Schulen schon anfangen zu bilden, mit den Menschen zu sprechen. Aber diese Diskussion führen wir nicht. Das sind die echten Problemlösungen.
Wolfsohn meint, Wissen sei nicht alles im Leben.
Die ersten, die umgefallen sind, waren die deutschen Hochschullehrer. Waren die gebildet? Natürlich waren sie gebildet. Hatten sie Herzensbildung? Die meisten eben nicht.
Er weist auch auf die nötige konsequente Strafverfolgung hin.
Die Straftat wird als Straftat geahndet und nicht, weil jemand weiß, schwarz, gelb oder was auch immer ist. Wie im Straßenverkehr, da guckt man auch nicht, fahren Sie einen Mercedes oder einen BMW oder eine Luckelpinne, sondern es ist eine Straftat oder ein Vergehen im verkehrstechnischen Sinne.
Und Sahebi verweist darauf,
dass die UNO seit 2015, glaube ich, 150 Resolutionen gegen Israel ausgesprochen hat und 68 gegen alle anderen Länder der Welt.
Gekürzter WDR-Kommentar.
Sämtliche deutsche und europäische Kooperationen mit Palästinenserorganisationen müssen auf den Prüfstand. Die Gefahr, dass wir den Hamas-Terror gegen Israel indirekt mitfinanzieren, ist groß. Denn die palästinensische Autonomiebehörde zahlt den Hinterbliebenen von Attentätern, die Israelis ermordet haben, lebenslange monatliche sogenannte Märtyrerrenten. Auch palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen werden finanziell unterstützt. Die Massenmörder der Hamas wissen genau, im Ernstfall sind ihre Angehörigen versorgt. Palästinenser Präsident Abbas zahlt schließlich die Märtyrerrente. Statt für den korrupten Hofstaat von Abbas zu bezahlen, sollten Berlin und Brüssel die Angehörigen der Hamas-Opfer in Israel unterstützen. Die Berliner Kantorin Avital Gerstetter wollte Juden und Nichtjuden zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen. Ich hätte gern daran teilgenommen. Doch der Abend musste abgesagt werden.
Über den Tellerrand.
Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter schrieb am 9. Oktober um 14.43 Uhr.
Triggerwarnung. Während am vergangenen Samstag palästinensische Terroristen damit beschäftigt waren, ganze Familien in ihren eigenen Häusern und Straßen zu verstümmeln, zu vergewaltigen, zu ermorden und zu enthaupten, befassten sich westliche Medien mit der Frage, wie man eine möglichst ausgewogene Berichterstattung über das Blutbad gestalten könnte. Manche Redaktoren fanden, das müsse in einen größeren Zusammenhang gestellt werden, und so entstand in den Mainstream-Medien ein perverser Eiertanz der falschen Ausgewogenheit. Wie haben sie das gemacht? Indem sie die Berichte über die Bestialität und drei entscheidende Tatsachen unterdrückten. Es begann damit, Begriffe wie Terrorist, Mörder und Vergewaltiger zu streichen. Die Hamas-Mörder wurden zu Militanten, Kämpfern oder Bewaffneten. Und was haben die Medien mit der Bestialität getan? Am Sonnabend wurden jüdische Mädchen und Frauen massenhaft vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Ältere Menschen und Kinder wurden massakriert. Sie wurden auf die gleiche Weise massakriert, wie vor nicht allzu langer Zeit die Einsatzgruppen der Nazis Juden abschlachteten. Was die Hamas-Terroristen von den Einsatzgruppen unterscheidet, ist die öffentliche Feier der Massaker im Gazastreifen. Die Nazis bemühten sich, ihr teuflisches Werk zu verbergen, weil selbst unter ihnen irgendwo die Einsicht umherirrte, dass das, was sie taten, ein Verbrechen gegen die tiefste ethische Ordnung im Kosmos war. Aber die palästinensischen Terroristen feiern Vergewaltigungen, feiern die Demütigung von lebenden und toten Juden, feiern die Angst im Gesicht der Geisel. Und weltweit werden sie von Menschen mit der gleichen psychopathischen Veranlagung bewundert. Diese Terroristen geraten in einen Blutrausch, in dem sie ihre Opfer buchstäblich in Stücke reißen. Im syrischen Bürgerkrieg werden Gefangene und Opfer versehrt, wie es auch im iranisch-irakischen Krieg geschah. Die Demütigung des Feindes muss total sein, genau wie der Sieg oder die Niederlage total sein muss. Mit dem Abschlachten aller, die zum Feind gehören. So werden die Dörfer und Regionen der Unterworfenen bis auf das letzte Kind liquidiert. So werden alte, junge, männliche und weibliche Juden von orgiastischen palästinensischen Terroristen abgeschlachtet und diese werden für das Töten der Unterworfenen gefeiert.
Das Gefängnis der Hamas.
Im Oktober 2000 haben sich zwei israelische Soldaten in Ramallah verirrt. Sie wurden ergriffen und verprügelt, getreten und erstochen. Einer der Palästinenser, die daran beteiligt waren, zeigte im Triumph seine blutigen Hände der Menge, die vor dem Haus wartete, in dem das Massaker stattfand. Er wurde beklatscht. Einer der toten Israeli wurde nach draußen geworfen, sein Körper zerfetzt, verbrannt, sein Kopf zu Brei zertrampelt. Unter Jubel wurden die Leichen durch die Straßen geschleift. Was sich am Sonnabend in Gaza abspielte, war die massenhafte Wiederholung dieses archaischen Stammesrituals an jeden Juden, den die Terroristen in die Finger bekamen. Viele Medien behielten die größeren Zusammenhänge im Auge, sodass die Bestialitäten kaum in den Blickpunkt gerieten. Ebenfalls nicht in den Fokus geriet die Tatsache, Nummer 1, dass der Gazastreifen seit 2005 ein unabhängiger Stadtstaat ohne Juden oder israelische Soldaten ist. Die Entscheidung, Gaza zu einer terroristischen Festung zu machen, ist die Entscheidung von Islamisten, die es nicht nötig haben, ein nahöstliches Singapur zu errichten, wo doch Gaza ideal zwischen Israel und Ägypten liegt und schöne Strände oder bunte Märkte hat. Das tyrannische Gefängnis Gaza wurde von der Hamas und nicht von Israel errichtet. Die Hamas hat den Gazastreifen seit 2005 nach dem vollständigen Rückzug Israels zu einem Stützpunkt des Terrors ausgebaut. Es glaube niemand die Lüge, Gaza sei ein Gefängnis für jeden Palästinenser. Wer die richtigen Verbindungen hat, geht über Ägypten in den Urlaub und bereist die Welt. Die reiche und korrupte Oberschicht lebt dort in riesigen Villen, besucht luxuriöse Einkaufszentren und genießt die Strandrestaurants. Schauen Sie sich die Tweets von @imshin an, geschrieben I-M-S-H-I-N, der den extremen Reichtum in Gaza in seinen Videos aufdeckt. Eine weitere Tatsache Nummer 2, die viele Medien nicht mögen und deshalb verschwiegen, ist die schiere Bosheit, von der die Hamas angetrieben wird. Die Hamas will nicht nur die Juden Israels töten, sondern alle Juden auf der Welt. Davon sprechen die Hamas-Terroristen schon so lange, wie es die Hamas gibt. Für sie ist das Land Israel ein ausschließlich islamisches Land, in dem die Muslime herrschen sollten und nicht die Juden. 1929 töteten Araber 70 Juden in Hebron. Da gab es kein Israel, kein angeblich geplündertes Land. Palästina war britisches Mandatsgebiet. Schon damals entzündeten sich die arabischen Gemüter an Berichten, dass die Juden die Zerstörung des Tempelbergs planten. Die Hamas widmet sich noch immer dieser Art von Aufwiegelung. Der Hass ihrer Anhänger gilt den Juden, von denen sie sich gedemütigt fühlen. Zugleich sagt ihnen ihre Tradition, dass diese Juden minderwertige Nachkommen von Affen und Schweinen und die erbittertsten Feinde des Propheten sind. Darum sollten die Juden vom Angesicht der Erde verschwinden. Eine dritte Tatsache, die manche westliche Medien nicht gerne ihrem Publikum präsentieren, betrifft die Art und Weise, wie viele Palästinenser die Juden in Israel charakterisieren. Jeder Israeli sei ein Siedler, behaupten sie. Wenn das so ist, gibt es kein legitimes Israel und keinen legitimen israelischen Bürger. Jeder Jude ist also berechtigtes Ziel, das verstümmelt werden muss, um sich für die Demütigungen zu rächen, die der palästinensische Muslim seit 100 Jahren erleiden muss, nachdem er von den Juden angeblich um Land, Häuser und Wohlstand gebracht worden ist.
Irans apokalyptische Pläne.
Die meisten Palästinenser werden also niemals die Existenz eines jüdischen Staates akzeptieren. Denn damit müssten sie anerkennen, dass heiliges islamisches Land erfolgreich von Juden kontrolliert werden kann. Das ist in ihrem religiösen Universum, das mit dem ihrer Juden hassenden iranischen Herren identisch ist, undenkbar. Der Westen sollte sich nicht in Illusionen verlieren. Die apokalyptischen Ambitionen Irans umfassen die ganze Welt. Auch Christen, Hindus, Buddhisten und Ungläubige müssen vernichtet oder unterworfen werden. Wir erleben eine orgiastische Explosion von Gewalt, eine mörderische Lust, die kulturell, stammesmäßig und religiös sanktioniert ist, wie zu Zeiten des Propheten. Wohlwollende und sogenannt fortschrittliche israelische Juden, wie auch die vielen talentierten und sanften Schriftsteller, die im Westen so beliebt sind, hatten sich gegen alle Vernunft der Illusion hingegeben, es gehe bei dem Streit um Land. Nein. Dies ist eine vormoderne Region, in der Israel zu überleben versucht und dazu das Dilemma lösen muss, wie man sich gegen monströse Verbrecher verteidigt, ohne zugleich selber monströs zu werden. Ein Großteil der Medien verbreitet die Lüge, dass Israeli und Hamas-Terroristen gleichwertig seien. Es gibt keine Gleichwertigkeit zwischen Licht und Dunkelheit. Die Hamas kann keinen Frieden schließen, weil der Krieg ihr Wesen ausmacht. Es gibt nur eine Lösung. Der Stärkere gewinnt.
Toxische Männlichkeit.
Übersetzt aus honestreporting.com.
In einer Region, wo ansonsten sexuelle Minderheiten mit weit verbreitetem Verfolgungswahn konfrontiert sind, wird Israel für seine progressive Haltung zu LGBTQ angeklagt. Imaginiert wird eine Ablenkungstaktik, die Anti-Israel-AktivistInnen als Pinkwashing bezeichnen. In diesen Tagen ist diese Anschuldigung mehr als eine notorische Anti-Israel-Keule. Wie ein Schutzschild ist zurzeit diese Anklage gleichzeitig eine Ablenkung von der Kritik an dem weit verbreiteten Schwulenhass in der palästinensischen und arabischen Gesellschaft.
Geschichte knallhart.
Aus der Hamas-Charta von 1988.
Israel wird existieren und weiter bestehen, bis der Islam es auslöscht. Palästina ist ein islamisches Land. Da dies der Fall ist, ist die Befreiung eine individuelle Pflicht für jeden Moslem, wo immer er auch sein mag. Initiativen und sogenannte friedliche Lösungen und internationale Konferenzen stehen im Widerspruch zu den Prinzipien der islamischen Widerstandsbewegung. Diese Konferenzen sind nichts anderes als ein Mittel, um die Ungläubigen zu Schiedsrichtern in den Ländern des Islam zu ernennen. Es gibt keine Lösung für das palästinensische Problem, außer durch den Dschihad. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind reine Zeitverschwendung, eine Übung in Sinnlosigkeit.
Die Sau durchs Dorf.
Mit Nazis reden?
Wenn du akzeptierst, dass dein Gegenüber dich wissentlich anlügt. Die Art, wie einige Medien in Deutschland den Anschlag zusammenfassten, erschütterte einige Leser.
So die Süddeutsche Zeitung.
Nahostkonflikt. Israelische Polizei erschießt Palästinenser am Tempelberg, habe etwa die Online-Ausgabe der Rheinischen Post getitelt. Beim ZDF sei in der Nachrichtensendung Heute Express der folgende Satz gefallen. Israel, Palästinenser erschossen. Bald hätte es im Netz nicht wenige Wortmeldungen gegeben, die sich über eine Täter-Opfer-Umkehr beschwerten. Historiker Wolfsohn zu betroffenen Gesichtern von deutschen Politikern, die Statements abgeben wie: Deutschland steht fest an der Seite Israels. Oder: Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson.
Die Hamas-Dschihad-Krieger verhalten sich in diesem Krieg so, wie sie seit Jahrzehnten programmiert werden: judenmordend. Nicht nur in palästinensische Schulbücher fließt deutsches Geld, auch in Organisationen, die zumindest indirekt palästinensischen Terror massiv unterstützen. Fast jede Ungeheuerlichkeit, die Israel von Palästinensern und ihren deutschen Freunden unterstellt wird, bleibt unwidersprochen. Der 2006 gewählte Palästinenserpräsident Abbas, seither fanden keine Wahlen mehr statt, behauptete bei seinem letzten Deutschlandbesuch, Israel begehe 50 Holocausts an den Palästinensern. Bundeskanzler Scholz stand daneben und schwieg. Erst nach dem gemeinsamen Auftritt distanzierte sich der Kanzler mit matten Worten von jener Ungeheuerlichkeit.
Wording ZDF am 18.10.23.
Angriff auf das Krankenhaus.
Berichtet aber dann von wahrscheinlich fehlgeleiteter Dschihad-Rakete. Und der aktivistische Schlachtruf Free Palestine, aka Tod allen JüdInnen, wird verharmlost zum passiven Freiheit für Palästina.
Sport.
Gemeinsam mit Boris Mayer schrieb Elke Wittig in der Jungle World über
Solidarität und Judenhass.
Europäische und US-amerikanische Vereine und Sportverbände haben den Hamas-Terror gegen Israel verurteilt. Doch so eindeutig und geschlossen, wie diese Stellungnahmen suggerieren, geht es derzeit auch im Sport nicht zu. Schon am Tag nach dem Hamas-Massaker in Israel hatten in den USA sowohl die National Basketball Association, NBA, als auch die zugehörige Spielergewerkschaft NBPA bekundet, für Frieden, Zitat, in der gesamten Region zu beten. Am Montag gab die NFL eine Stellungnahme heraus, in der es hieß, dass sie um den Verlust unschuldiger Leben in Israel trauere und, Zitat, alle Formen von Terrorismus verurteile. Weiteres Zitat, die Verkommenheit dieser Taten übersteigt jedes Vorstellungsvermögen und wir trauern mit den Familien derjenigen, die ermordet oder verletzt worden oder immer noch vermisst sind. In den sozialen Medien kam diese Botschaft der NFL nicht sehr gut an. Unter den meistgelikten Antworten waren die üblichen israelfeindlichen Memes und Aussagen sowie typische Klagen über Western Bias, angeblichen israelischen Kolonialismus und Ähnliches. Der klaren NFL-Stellungnahme folgten fast alle anderen großen US-Sportverbände von der National Hockey League bis hin zur Major League Soccer. Der Frauenbasketballverband WNBA verurteilte den Terror scharf und teilte darüber hinaus mit, dass sich die wenigen WNBA-Spielerinnen, die sich zum Zeitpunkt der Terroranschläge in Israel befunden hatten, in Sicherheit seien und bald in die USA zurückkehren würden. Auch diese Stellungnahme wurde nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Ein recht großer Sportblock kommentierte auf Twitter, es sei unprofessionell, sich auf eine Seite zu stellen, während Basketballfans unkten, der Verband sei bestimmt von jüdischen Vereinsbesitzern zu dieser Positionierung gezwungen worden. Andere schrieben, dass es sich bei dem Massaker um einen rechtmäßigen Akt der Dekolonisierung gehandelt habe oder dass, Zitat, die Juden ja bekanntlich die Medien kontrollierten und die WNBA sich damit zu ihrem Gehilfen mache. Während prominente Sportler und ehemalige Athleten wie LeBron James und Tom Brady eindeutig ihre Solidarität mit den israelischen Terroropfern und deren Familien erklärten, sieht die Situation im College-Sport ganz anders aus. Und das nicht erst seit diesem Wochenende, als zur Auflösung eines vor dem Spiel stattfindenden Sportquizzes im Spartan Stadium in East Lansing, Michigan, ein Bild von Adolf Hitler auf der Anzeigentafel prangte, gefragt worden war nach Hitlers Geburtsort. Der Vertrag mit dem dafür verantwortlichen Drittanbieter wurde umgehend gekündigt. Dazu erklärte die Universität, dass sich alle dort willkommen und sicher fühlen sollen. Einer Anfang September, also vor dem jüngsten Hamas-Terror, veröffentlichten Ipsos-Umfrage zufolge, erlebten 57% der jüdischen College-Studenten entweder auf dem Campus oder generell in der Öffentlichkeit Antisemitismus. 33% waren auf dem Campus der eigenen Bildungseinrichtung entweder selbst oder als Zeugen Judenhass ausgesetzt. Wie die Situation für Juden und Jüdinnen derzeit aussieht, wurde noch nicht in Umfragen erfasst.
Danke, Elke.
Beef aus Weimar.
Von Pierre Diesen.
The Week.
Freiheitskampf, Sonnabend, 7. Oktober.
Die Hamas greift Israel mit Raketen an. In Afghanistan hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Die Bundesregierung wird auf Wunsch der italienischen Faschisten die Zuschüsse an die privaten Seenotretter einstellen, die Bootsflüchtlinge vor dem Ertrinken retten.
Sonntag, 8. Oktober.
Einheiten der Hamas sind in israelische Ortschaften eingedrungen und haben wahllos Menschen massakriert. Auf einem Festivalgelände richteten sie ein Blutbad an, 260 Tote. Die israelische Armee bombardiert den Gazastreifen, Hochhäuser stürzen ein und begraben die Bewohner unter sich. Bei den Landtagswahlen in Bayern entfallen 2/3 der Stimmen auf rechte bis ultrarechte Parteien.
Montag, 9. Oktober.
Als Konsequenz aus dem Rechtsruck fordern Bundesregierung und CDU-Opposition unisono, die unkontrollierte Migration zu beenden, egal wie. Man könnte die Flüchtlinge nach Bergkarabach abschieben, da ist gerade etwas frei geworden. In Israel vertreibt die Armee die Truppen der Hamas aus der Grenzregion zum Gaza und riegelt die Grenze komplett ab, Strom, Sprit und Wasser inklusive. 150 Israelis sind als Geiseln verschleppt worden. Die Raketenangriffe gehen auf beiden Seiten weiter.
Dienstag, 10. Oktober.
In Afghanistan wurden bisher 2500 Erdbebenopfer gezählt. Israel bereitet den Einmarsch in den Gazastreifen vor. Die Hamas hat bei ihrem Eindringen nach Israel offenbar 1500 Märtyrer verheizt.
Mittwoch, 11. Oktober.
Jetzt auch Raketen aus und nach Syrien. In Israel sollen bisher 1200 und im Gazastreifen 900 Zivilisten getötet worden sein.
Donnerstag, 12. Oktober.
Die Bewohner des Gazastreifens erleiden die schwersten Luftangriffe in ihrer Geschichte. Die Hamas-Führer jubeln über Raketen auf Tel Aviv. Hüben wie drüben sitzen die Menschen seit Sonnabend ununterbrochen in den Kellern. Der Einmarsch in den Gazastreifen steht offenbar unmittelbar bevor.
Freitag, 13. Oktober.
Ich bitte um Nachsicht dafür, dass mir in dieser Tagebuchausgabe der Witz ausgegangen ist. Vielleicht kommt er nächste Woche wieder. Bis dahin würde ich bitte gern noch ein bisschen manipulieren. Ich kenne Menschen, die ich schätze, die versuchen, das Massaker seit dem 7. Oktober einzuordnen in der Erzählung, dass die Leute von der Hamas Freiheitskämpfer seien. Trotz alledem, diese Erzählung ist falsch. Freiheitskämpfer kämpfen gegen Unterdrückung. In der Westbank werden Palästinenser vom israelischen Staat unterdrückt und von irren Fundamentalisten terrorisiert. Im Gazastreifen ist auch die Hamas der Unterdrücker. Gaza ist kein Warschauer Ghetto, sondern ein Koranknast, in dem wiederum irre religiöse Fanatiker 2 Millionen Geiseln gefangen halten. In dem Demonstrationen mit dem Maschinengewehr aufgelöst, Frauen versklavt, Ungläubige und Linke ermordet werden. Die Hamas provoziert aussichtslose Kriege, damit die Trauer und die Geopferten neuen Hass schürt. Es geht ihr nicht einfach um die Befreiung der Palästinenser. Es geht ihr auf Kosten der eigenen Leute um die Vernichtung der Juden, aller Juden überall. Und sollte es noch 100 Jahre dauern. Sagt wer? Sie tut es. In ihrer Charta beruft sich die Hamas auf ein Gelehrtenverdikt, wonach es ohne den Judenmord keine Erlösung geben kann. Die Stunde des Gerichtes wird nicht kommen, bevor Muslime nicht die Juden bekämpfen und töten. Nein, an diesem Krieg ist nichts richtig.
Danke, Pierre!
Damit diese Eilmeldung Folge 60 wenigstens positiv endet, hier ein Tipp.
Auf www.socialbnb.org lassen sich Unterkünfte bei sozialen und ökologischen Projekten buchen. socialbnb.org.
Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
Die nächste Eilmeldung, Folge 61, am 5. Dezember. Denn First Tuesday is Newsday.
Eilmeldung der Newsflash, zusammengeschrieben in schriftlicher und ausführlicherer Form.
Auf Facebook und Instagram.
Soweit Eilmeldung, der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 60 mit
Ari Gosch
und Claudia Jakobshagen.
Und das Übliche, gleiche Welle,
gleiche Stelle, herzlichst
auf Wiederhören.
Always look on the bright side of life.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.